Also bitte passt auf, wenn ich ihn einem zuwerfe heute, wäre es gut, wenn er wach wäre. Und würde ihn auffallen, sonst würde es peinlich werden. Das will ich natürlich absolut nicht tun. Ich habe einen Text gewählt, der mich vor einigen Wochen morgens früh bei meiner Bibellese sehr beschäftigt hat. Ein Text, mit dem ich auch noch nicht fertig bin, sondern der ist so aktuell, dass ich wirklich mit ihm lebe. Ich würde fast sagen tagtäglich, immer wieder. Ein Text, an dem wir auch vielleicht manches zu lernen haben, was wir einüben müssen, immer wieder aufs Neue. 1. Petrus Kapitel 5. Bekleidet euch alle miteinander mit Demut. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben. Das erste, Demut, demütigt oder begebt euch unter die starke Hand Gottes. Auf der Hitliste interessanter Tugenden wäre, glaube ich, Demut nicht an vorderster Stelle zu finden. Demut, das muss man möglichst vermeiden. Das riecht so ein bisschen nach Kriecherei, nach Unterwürfigkeit, nach Schwäche, nach meinungslosem über sich ergehen lassen. Durchsetzen mit allen Mitteln. Ellbogen einsetzen, das ist, denke ich, gefragt. Ein ehemaliger Fremdenlegionär, der wurde interviewt und gefragt, sagen Sie mal, können Sie mit dem Wort Demut etwas anfangen? Und dann sagt er, ich empfinde mich selbst nicht als demütig. Dafür bin ich nicht religiös genug. Hochinteressant, oder? Da hat er irgendwo gedacht, also hier diese Frommen, die müssen was mit Demut zu tun haben. Die können da was mit anfangen. Aber ich habe mit der Frömmigkeit nicht viel am Hut, also von daher, Demut ist nichts für mich. Die Frommen, also wir, du, ich vielleicht. Demut ist ja das Gegenteil von Hochmut. Und Hochmut ist die Ur- und die Grundsünde, das Grundübel dieser Welt. Der Mensch möchte nicht abhängig sein. Und der möchte auch nicht abhängig sein von Gott. Er kann alleine. Er möchte alleine. Er möchte das Leben selbst steuern. Autonom will er sein. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Lasst mich mal eine andere Definition des Wortes Demut geben. Demut ist der Mut, Fakten anzuerkennen und sich ihnen zu stellen. Demut ist der Mut, Fakten anzuerkennen und sich ihnen zu stellen. Fakt ist, dass Gott existiert. Und deshalb ist es demütig und richtig, sich nach diesem Gott auszurichten und ihn nicht zu ignorieren und liegen zu lassen. Demut, ich könnte es auch mal so sagen, heißt klug werden und ihn höher zu achten als mich selbst. Ihn als die erste und letzte Autorität des Lebens anzuerkennen. Das ist Demut für mich. Und Demut heißt dann, daraus die richtige Schlussfolgerung zu ziehen und mein Leben zu diesem Gott in Beziehung setzen lassen. Deshalb spricht die Bibel auch nicht unbedingt von Intelligenz, sondern von Klugheit und meint damit, diese Schlussfolgerung zu ziehen aus der Realität, dass Gott existiert. Da ist von der gewaltigen Hand Gottes die Rede. Das heißt, Über dieser Welt waltet nicht nur ein blindes Schicksal, sondern da ist wirklich ein allmächtiger und väterlicher Gott, dem wir nicht gleichgültig sind, der uns zugewandt ist, unbegreiflicherweise uns zugewandt ist und mit Gericht und Gnade begleitet. Die starke Hand Gottes, die kann ganz reich beschenken. Ganz reich beschenken. Die starke Hand Gottes, die kann sich aber auch ganz schwer auf ein Menschenleben legen. Ganz schwer. Und diese starke und mächtige Hand Gottes, die werden wir nicht immer verstehen. Vielleicht, warum sie nicht nur gibt, sondern vielleicht auch nimmt. Warum sie nicht nur wohltut, sondern vielleicht hier und da auch wehtut. Aber am stärksten und liebevollsten hat die Hand Gottes ihre Macht gezeigt am Kreuz, als sie sich ausgebreitet hat. Und als diese mächtigen Hände Gottes sich haben anschlagen lassen, nicht zurückgezuckt, sich nicht verschont, sondern dahingegeben, um das zu reparieren, um das in Ordnung zu bringen, was wir auch durch unsere Hände Ungutes getan haben, was wir verkehrt gemacht haben. Jesus ist ja diese ausgestreckte Hand Gottes. Diese ausgestreckte Hand Gottes. Und Glauben heißt ja in diesem Bild geblieben, dass ich mich von dieser Hand Gottes ergreifen lasse, dass ich demütig genug bin, um diese Hand Gottes anzunehmen. Das haben Christen erkennen dürfen. Und das hat sie zum staunenden Glauben gebracht. Und sie haben eins begriffen, die Hand Gottes, die am Kreuz so liebt, die ist vertrauenswürdig. Der kann man sich vertrauen, anvertrauen im Leben und wenn es denn soweit ist, auch im Sterben. Hans-Jürgen Eckstein, der lange Zeit in Heidelberg eine Professur hatte, der hat das mal so ausgedrückt. Du bist mir, Herr, treuer als ich mir selbst bin. Du liebst mich umfassender, als ich es kann. Wenn das aber so ist und ich dir, Herr, eher trauen kann als mir selbst, dann ist mein Leben in deinen Händen noch besser aufgehoben als in meinen. Oder? Wenn das stimmt. Und wenn ich das glauben kann. Wenn ich das glauben kann. Dann bin ich ein glücklicher Mensch, ein beneidenswerter Mensch, heißt im Psalm 1. Das ist Verlockung zum Glauben. Das ist Verlockung zum Glauben. Und das ist eine große Befreiung und Entlastung. Das heißt einmal, ich bin nicht der Erst- und Letztverantwortliche meines Lebens. Der Erst- und Letztverantwortliche meines Lebens. Ich muss auch nicht Gott spielen. Ich muss nicht alles im Griff haben. Ich muss auch nicht alles meistern. Ich muss mir auch nicht meinen eigenen Wert vielleicht durch Leistung, durch Können zueignen. Sondern der wird mir zugeeignet oder der ist mir zugeeignet. Ich bin Ebenbild Gottes. Größeres kann man über den Menschen nicht aussagen. Das heißt aber auch, ich muss nicht alles verstehen, was in dieser Welt passiert. Ich verstehe das nicht. Vieles verstehe ich nicht. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss mich auch nicht ewig wundreiben und auflehnen gegen schwere Lebensführungen. Ich weiß um manche Menschen, die fast ungenießbar sind heute. Und die auch in wenigen Beziehungen leben, weil irgendetwas in ihrem Leben passiert ist, an dem haben sie sich wundgerieben und kommen nicht darüber hinweg. Da gehen Ehen kaputt, da gehen Familien kaputt, da gehen Beziehungen kaputt, weil man über etwas Unverständliches nicht hinwegkommt. Ich mache keinen Vorwurf, ich will nur an der Stelle das mal aufzählen. Menschen des Glaubens, die können auch darin die starke Hand Gottes über allem Verstehen, denke ich, auch noch sehen. Dann wird vieles leichter. Dann wird vieles leichter. Dann werde ich auch anders vielleicht mit dieser Warum-Frage umgehen können. Klar ist sie da. Und als Marie-Louise und ich Krebs bekommen haben, dann liegt die Frage auf einmal auf dem Tisch. Dann liegt sie auf dem Tisch. Und ich habe jetzt noch mit einem Menschen, oder wir haben noch mit einem Menschen Kontakt gehabt, der einfach nicht darüber hinwegkommt. Nicht darüber hinwegkommt. Warum? Und dann kann man erleben, wenn man in dieser starken Hand Gottes sich weiß, dann kann man erleben, wie es trotz allem ruhig und ruhiger wird. Dass man diese Frage auch liegen lassen kann. Sich nicht wundreiben kann, doch keine Antwort drauf kriegt, für meine Begriffe. Dann wird vieles leichter und ich werde mich vielleicht auch manchen Menschen unterordnen oder einordnen können, die ich am liebsten auf den Mond schießen möchte. Ohne Rückfahrkarte. Wenn ich auch weiß, auch das hat irgendwie mit der starken Hand Gottes zu tun. Wer in Demut vor ihm lebt, der wird erfahren, dass Gott ihn trägt und umfängt. Und das ist so wichtig. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ich muss aber nur einen Aspekt anfügen. Und das ist der Kontext hier in 1. Petrus Kapitel 5. Da geht es ja um die Führung einer Gemeinde. Da geht es um die, die vorstehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Ältesten werden manchmal gesagt, oder wie auch immer, Pastoren oder Hirten oder wie auch immer. Da geht es um das richtige Miteinander umgehen. Und da ist von Alten und Jungen die Rede. Von Alten und Jungen die Rede. Und dann heißt es dort, bekleidet euch alle miteinander in der Gemeinde mit Demut. Geht in Demut miteinander um. Und da ist dieses Verb gebraucht, was von Jesus gebraucht wird in Johannes 13, als er sich auf einmal die Schürze umbindet und den Jüngern die Füße wäscht. Nicht die Köpfe, das macht sie selber. Sondern die Füße wäscht. Diese Haltung, diese Gesinnung sei bei euch, sagt der Apostel Petrus. Und das soll erprobt werden, zuerst in der Gemeinde. Damit es dann gegenüber den anderen draußen klappt. Und das wirft natürlich die Frage um, wie gehen wir in der Gemeinde miteinander um? Im Geist der Demut oder des Hochmuts zuvorkommen, bescheiden, respektvoll. Und dann merken wir, Demut, das ist harte Arbeit. Demut ist harte Arbeit. Den anderen auch mit seinen Schwächen und Kanten anzunehmen. Auch den, der mir nicht sympathisch ist, den ich nur ganz schwer verknausern kann. Den, der so ganz anders ist, mit dem ich meine liebe Mühe habe, dass ich mich ihm nicht entziehe, dass ich mich vielleicht auch engagiere für Menschen, die so gerne übersehen werden, vielleicht auch in der Gemeinde. Die an den Rand gedrängt sind, krank und alte und Behinderte und vielleicht auch Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder Menschen, die nun irgendwie als Flüchtlinge unter uns leben, die zu uns gekommen sind. Das, sagt Petrus, kann man nur aus einer Haltung der Demut heraus tun. Der Hochmütige wird sich abgrenzen, links liegen lassen. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Man muss den Mut haben, sich selbst hinten anzustellen. Und dann steht ja dieser so leicht zu lebende Satz. In Demut achte einer den anderen höher als ich selbst. Ich weiß, das habt ihr schon alle hinter euch. Ich knabber da immer noch dran rum. In Demut achte einer den anderen höher als ich selbst. Ist für mich einer der schärfsten Sätze in der Bibel, an denen ich zu knabbern habe. Oder? Und da muss man immer noch lernen. Und da wird man immer herausgefordert. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das wirft Fragen aus. Darf ich sie mal so stellen? Ich habe vor 14 Jahren Ludwigshafen auch über das Thema gesprochen. lasse ich mir von meinem Bruder und der Schwester etwas sagen? Dürfen Geschwister mir im Namen Jesu in mein Leben hineinreden? Dürfen sie das? Mache ich es ihnen leicht oder bin ich direkt auf Krawall gebürstet? Sag, komm, kehr vor deiner eigenen Tür, hast genug mit dir zu tun und dann hast du keine Zeit mehr für mich. So ungefähr. Darf mich der Bruder oder die Schwester auch korrigieren? Oder darf ich es noch anders sagen? Mache ich es ihnen leicht, zu mir zu kommen und mir etwas zu sagen? Das hat damit zu tun. Das hat damit zu tun. Ich habe mir angewöhnt, ich hoffe, keiner kann mir das Gegenteil von euch beweisen, dass ich Leute, die so in irgendeiner Weise auf mich zugekommen sind, dass ich ihnen zunächst mal sage, du, ich bin dir dankbar, dass ich dir so wertvoll bin, dass du jetzt mir etwas sagst, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt. Auch vielleicht gerade, weil ich Pastor bin oder was weiß ich, ist ja nichts Besonderes, aber ich merke, das ist für manche nochmal ein zusätzlicher Graben. Ihr Lieben, üben wir das ein. Üben wir das ein. Das möchte Jesus. Und jetzt muss man einen Theologen zitieren. Wen muss ich jetzt zitieren an dieser Stelle? Wie wir miteinander leben können. Wer hat das gesagt? Ich muss doch, glaube ich, noch länger bleiben hier bei euch. Wie wir miteinander leben können. Dietrich Bonhoeffer. Er schreibt einmal ein gemeinsames Lebenbuch, sollte man lesen. Je mehr wir lernen, uns selbst das Wort vom anderen sagen zu lassen, auch harte Vorwürfe und Ermahnungen demütig und dankbar anzunehmen, desto freier und sachlicher werden wir im eigenen Wort. Wer in Empfindlichkeit und Eitelkeit das ernste brüderliche Wort ablehnt, der kann dem anderen auch nicht in Demut die Wahrheit sagen, weil er die Ablehnung fürchtet und sich dadurch wieder verletzt fühlt. Der Demütige aber bleibt zugleich an der Wahrheit und an der Liebe. Darum ermahnen wir einander auf dem Weg, den Christus uns gehen heißt, denn wir wissen von Gottes Güte und von Gottes Ernst. Tolles Wort von Dietrich Bonhoeffer. Das heißt doch, was immer wir voneinander erwarten, wie immer wir anderen dienen, wo wir sie auch seelsorglich begleiten, aufmuntern und ermahnen, dann lasst das in der Demut geschehen, in dieser Gesinnung. Und dann steht er noch, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Er erhöht den Demütigen zu seiner Zeit. Da gibt es das beste Beispiel in der Bibel dafür ist, welches ist das? Josef. Josef im Alten Testament. Was hat man mit dem angestellt? Aber er blieb unter der starken Hand Gottes. Und Gott hat ihn erhöht zu seiner Zeit. Manchmal erlebt man das auch vielleicht gar nicht auf Erden. Das will ich gerne noch sagen. Übrigens, Gott hat eine ganze Ewigkeit Zeit, die Verheißung, die den Demütigen gegeben ist, einzulösen. Eine ganze Ewigkeit. Zweitens, das ist ein schlimmes Wort. Entlastung, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Ich wollte nicht schreiben Entsorgung, das, das ist so irgendwo weg auf den Müll irgendwo. Entlastung, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das ist eine Zumutung, oder? Das ist eine Zumutung. Wir sind doch so verliebt in die Sorge. Mit der stehen wir morgens auf und gehen wir abends ins Bett. Die gehört doch zu uns und jetzt soll die uns genommen werden. Ich finde das unfair. Ich finde das echt unfair, eine Zumutung. Ich möchte sie behalten. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Zu schön, um wahr zu sein. Überlegt mal. Wenn das wahr ist, was hier steht, ist das nicht grandios? Wäre das nicht grandios? Oder ist das vielleicht leichtsinnig? Dass ein anderer für mich Sorge trägt, das mache ich lieber selber. Ich will es im Griff haben. Ihr Lieben, das ist die Konsequenz aus dem ersten Punkt, was wir gesagt haben. Demut, das heißt, ich begebe mich gerne und aus Überzeugung in die Hand Gottes. Und dann erwarte ich, dass er für mich sorgt. Er sorgt für mich. hier soll doch etwas entsorgt werden, was unser Leben hemmt, oder? Was uns nicht schlafen lässt, was uns kaputt macht an vielen Stellen, besorgt macht. Und zum Glauben finden heißt, ich gebe mich ab in die starke Hand Gottes. Und das heißt nun, konsequent, ich gehöre nicht mehr mir selber. Glauben wir das eigentlich als Christen? Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich habe es heute Morgen noch mal in Römer 14 nachgelesen. Das ist, für manche ist das so ein Beerdigungstext. Nee, ist ein Lebenstext. Ein Lebenstext. Wir gehören nicht uns selber. Haben wir übrigens noch nie gehört, davon mal abgesehen. Aber ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich gehöre ihm. Ich gehöre Jesus. Ich habe mich abgegeben an Jesus. Nicht nur ein Teil sonntags von 10 bis 11, sondern mit allem, was mein Leben ausmacht. Brutto. Das heißt aber auch, ich gehöre ihm mit meinen Sünden und ich gehöre ihm mit meinen Sorgen. Beides. Und er gehört mir mit dem, was er ist und was er kann. Er gehört mir. Du gehörst mir, sagt Jesus. Und ich, Jesus, gehöre dir. Können wir das glauben? Das müssen wir mal so zugespitzt auf uns wirken lassen. Jesus sagt, ich gehöre jetzt dir. Ich gehöre dir. So wie du mir gehörst. Du bist mein und ich bin dein. Und deshalb lass dir das sagen, bin ich für dein Leben entscheidend verantwortlich. Ich. Louis van Gaal. Wer ist das? Du weißt es. Louis van Gaal. Der gesagt hat, er könnte nicht mehr an Gott glauben. Der berühmte Trainer auch von Bayern München. Der ist ja nicht ganz so berühmt geworden, sondern mehr für seinen Abgang. Der gesagt hat, ich kann wegen der Krebserkrankung meiner Frau, und die dann verstorben ist, nicht mehr an Gott glauben. Er hat das für meine Begriffe konsequent zu Ende gedacht, was viele nicht konsequent zu Ende denken. Sagen wir, mit Gott habe ich nicht viel am Hut. Okay. Das heißt, dann liegt alles bei dir jetzt wieder. Und Louis van Gaal hat das so gesagt. Ich glaube nicht mehr an Gott. Ich glaube jetzt an mich. Ich glaube an mich. Deshalb bin ich aber nun auch für alles, was in meinem Leben geschieht, verantwortlich. Das ist die logische Konsequenz daraus. Den zweiten Satz, den denkt niemand zu Ende. Das ist die Konsequenz daraus. Wenn ich von Gott, dann liegt alles auf mir. Was für eine Belastung, ihr Lieben. Christen, Menschen, die diesem Christus vertrauen, die haben es besser. Wir sind nicht für alles in unserem Leben zuständig. Wir müssen nicht allein unsere Lasten tragen. Und wir wissen, dass es einen Ort gibt, wo unsere ungelösten Fragen und Probleme und Sorgen besser aufgehoben sind als bei uns selber. Und dass ein guter Hirte da ist, der besser für uns sorgen kann, als wir das können. Glauben wir das? Paul Gerhardt, der hat das ja auch einüben müssen. Wenn du 4 Kinder verlierst, dann ist das kein Pappenstiel. Und dann sagt er einmal, nun weiß und glaube ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zur Rechten steht. Gott, du hast mir 4 Kinder genommen. Jetzt musst du auch weiter für mich sorgen, wie ich das überlebe. Und dieses Angebot, diese Einladung, sorgenfreier zu leben, die ist ja hier so ganz unbegrenzt, ja? Alle und jede Sorge, die unscheinbarsten Dinge und die schwerwiegenden Sorgen und die unlösbaren Probleme, ob Schule, Familie, Arbeitswelt, vom Geld über Sex bis zum Sterben, da ist ja alles drin. Keine Sorge, das nicht. Jede Sorge dürfen wir abgeben. Ihr Lieben, was für ein Geschenk. Die Frage wäre, nutzen wir es? Leben wir es? Oder erleben wir es? Und jetzt kommt der Ball ins Spiel. Denn wir müssen ja mal sagen, jetzt sind alle wieder wach. Wir müssen ja mal sagen, das ist oft nicht so. Wie oft beten wir, Herr, und Prüfung und dieses und Schmerzen und wie auch immer. Und dann hat man gebetet und sind die Sorgen kleiner, sind sie weg? Nö. Spurgeon, das ist ein ganz bekannter Pastor aus England, der hat einmal ein Kind beim Ballspiel gesehen. Immer wieder warf es den Ball gegen die Wand und fing ihn danach wieder auf. Und er sagte, so machen es die Christen mit den Sorgen. Sie beten, geben das ab an Jesus und fangen das wieder auf. Das heißt, das Beten können sie sparen. Die Sorge bleibt trotzdem bei ihnen. Kennen wir das? Mir hat das Beispiel geholfen. Wie oft ist es so? Wie oft ist es so? Luther sagt mal dazu, und manche Dinge hat Luther wirklich sehr Gutes gesagt. Warum klappt das auch nicht? Luther, wer das Werfen nicht gelernt hat, der bleibt in seinem ganzen Leben ein umgeworfener, zerworfener, verworfener Mensch. Wer es aber lernt, dem wächst Kraft zu, mit getröstetem Herzen mutig seinen Weg zu gehen. Wer es gelernt hat, dieses Vorrecht, was Gott uns einräumt, wirklich zu nutzen und wirklich abzugeben, der wird leichter durchs Leben gehen und zuversichtlicher mit getröstetem Herzen. Werfen, da steht im Griechischen ein ganz starkes Verb. Werfen und nicht mehr wieder auffangen. Werfen könnte man auch sagen, abschneiden. Trenne das von dir und dann gehört das nicht mehr zu dir. Wenn ich hier jetzt, mache ich natürlich nicht, wenn ich das jetzt hier abtrennen würde, dann gehört die Hand nicht mehr zu mir. Genau dieses Verb steht da drin. Im Griechischen. Abschneiden, trennen. Das heißt konkret, ich könnte ja jetzt auch mal sagen, jetzt machen wir einen Doppelpunkt und jetzt frage ich euch mal, wie ihr das genau macht. Wie macht man das? Herr, ich habe mein Leben dir anvertraut. Mit Haut und Haaren. Ich gehöre dir. Und jetzt bringe ich dir das, was mein Leben tangiert. Und meine Sorge gehört auch dazu. Nicht nur meine Sünde, sondern auch meine Sorge. Herr, ich gebe sie dir. Ich werfe sie dir zu. Du hast versprochen, dass du dich darum kümmerst. Jetzt mach das auch. Ich denke an eine sehr bekannte Frau, die uns beiden sehr viel, der wir sehr viel verdanken. Sie war sehr gebrechlich geworden und lebte ganz alleine in ihrer Wohnung. War sehr gehbehindert, sehr schwach. Und dann fiel sie im Badezimmer hin. Telefon weit weg. Und das hat sie uns erzählt. Da hat sie gesagt, Herr Jesus, du hast mich hinfallen lassen. Jetzt musst du auch dafür sorgen, dass ich hier irgendwo mit dieser misslichen Lage wegkomme. Dass ich irgendwie ans Telefon komme, dass mich einer findet oder wie auch immer. Herr, du hast mich hinfallen lassen? Jetzt sorge du dafür. Das ist Konsequenz. Das ist Konsequenz. Oder vielleicht sagst du abends, und ich will das auch für mich neu aufnehmen, Herr, ich gehe jetzt schlafen, ich muss schlafen, ich muss morgen in die Schule, halbwegs munter sein wenigstens. Ich gehe jetzt schlafen, aber von dir heißt es ja im Psalm 121, du brauchst keinen Schlaf, du schlummerst nicht. Herr, ich gebe dir meine Sorge. Ich erwarte, dass du dich der Sorge annimmst, so wie du es versprochen hast. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, Herr Jesus, hat die Frau von Wilhelm Busch mal gesagt. Mehr konnte sie nicht mehr sagen, weil sie schon eingeschlafene Füße hatte. Das ist Vertrauen, liebe Freunde. Und das ist, glaube ich, dass wir einordnen und einüben müssen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich werde es nicht vergessen. Ich habe vorhin von unserem Krebs gesprochen und wo ich gerade in Ludwigshafen über die Bergpredigt gesprochen habe. Und da steht ja in Matthäus 6 dieser herausfordernde Satz. Ihr Lieben, schaut euch mal um in der Natur, Vögel und so weiter, säen nicht, ernten nicht und Gott nährt sie doch. Vertraut doch mal. Du schaffst sowieso nicht, Entscheidendes zu verändern. Durch dein Sorgen und Zersorgen. Und dann weiß ich noch genau, wie ich zu Marie-Louise gesagt habe, du, genau das müssen und wollen wir jetzt leben. Genau das, was da steht. Und das heißt konkret, dass uns der Krebs nicht in den Griff kriegen möge. Sondern das hat auch mit ihm zu tun, der das zugelassen hat in unserem Leben. Darf ich es mal zugespitzt sagen, Herr, das ist dein Krebs. Und jetzt macht das Wort an uns wahr. Und das möchte ich zur Ehre sagen, dass uns das nicht in den Griff gekriegt hat. Sondern dass er wichtiger war als alles andere und uns festgehalten hat. Und dann dürfen wir das wissen, ihr Lieben. Wer sein Leben in Gottes guter, starker Hand weiß mit allen Sorgen, der kann sich dann auch den Problemen stellen und zuversichtlich die nächsten Schritte gehen. Er sorgt für uns, oder man kann auch noch sagen, an dir liegt ihm etwas. Du liegst ihm am Herzen, glauben wir das? So ganz praktisch mit den Prüfungen und was weiß ich. Dir gilt deine persönliche väterliche Fürsorge. Glaubst du das? Glaube ich das? Könnte sein, dass da die Jahreslosung wieder ganz aktuell wird, oder? Ich glaube das eigentlich. Aber Herr, hilf mir im Alltag, und wenn es ganz konkret wird, dann hilf mir über den Unglauben weg. Dass ich das wirklich bei dir lassen kann. Und ich will dir vertrauen. Das Letzte, muss ich kurz machen, haben wir nicht mehr so viel Zeit. Widerstand. Gebt eurem Feind keine Chance. Da ist ja, seid nüchtern und wachsam, euer Feind, der Teufel, der Diabolos heißt es dort im Griechischen, der streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Widersacher, Diabolos, der die von Gott gut geschaffene Welt durcheinander bringen will. Der Teufel ist, darf ich das mal spitz sagen, der Teufel ist ein Chaot. Er kann nur Chaos bringen, durcheinander bringen. Er kann nie ordnen in der positiven Welt. Und das ist schon in der Schöpfungsgeschichte, da heißt es schon Tuwabu, kennen wir. Durcheinander. Und Gott hat geordnet in der Schöpfung. So wie Gott auch im Leben Ordnung schenkt, in der Tat. Und wir begegnen ihm ja Schritt auf Tritt, oder? Hier muss ich mir da nicht großartig, muss ich nicht Argumente hervorbringen, um irgendwie die Existenz des Teufels irgendwie nahe zu bringen. Sehen wir doch, wenn wir in die Tageszeitung schauen und so weiter. Aber nicht nur in die Tageszeitung, sondern im eigenen Herzen. Mir hat niemand, ich sag mal, den Teufel einreden müssen. Ich habe manches Ungute in meinem eigenen Leben gespürt. Wir haben einen Feind. Und gerade wenn ich Christ bin, dann bin ich ihm verloren gegangen und auf die Gegenseite, auf die gute Seite gewechselt. Und er will uns durcheinander bringen. Und das macht dieser Text deutlich. Auch Christen sind noch nicht aus dem Schneider. Die sind anfällig. Die sind versuchbar, die sind gefährdet. Und deshalb sagt er, seid nüchtern. Auch wir sehen ja manchmal nicht die Dinge so, wie sie sind, sondern wie wir sie gerne hätten. Und wir sehen auch manchmal uns in einem viel besseren Licht, als bei Licht besehen es die Wirklichkeit entspricht. Da ist Paulus viel nüchterner in Römer 7. Viel nüchterner. Das heißt, wer die Macht des Bösen unterschätzt, der wird schnell vom Bösen umgarnt. Wer die Macht der Lüge unterschätzt, der kommt schnell ins Netz der Notlüge. Und wer so meint, so fromm und heilig zu sein, dass ihm nichts mehr passieren könne, der fällt sehr schnell und zwar nicht nur auf die Nase. Und Erfahrung aus der Seelsorge und aus allem, was Menschen einmal gesagt haben, ist, die meisten Fehlentscheidungen geschahen und die Abstürze geschahen nicht, weil man sündigen wollte. Ganz gewiss nicht, sondern weil man die Macht des Bösen unterschätzt hat, vielleicht auch im eigenen Leben und meinte, mit dem Feuer spielen zu können, ohne dass es auch für ihn gefährlich werden könnte. Da war die Macht der Lüge stärker, die Gier nach Anerkennung, Und der Erfolgshunger wurde vielleicht so groß, dass man die eigene Familie vernachlässigt hat. Und die Bitterkeit hatte einen plötzlich im Griff. Und so weiter. Wie oft habe ich gehört, diesen Satz gehört, ich hätte nie geglaubt, dass mir das passiert wäre. Und deshalb sagt Paulus, seid wachsam und nüchtern. Sehr nüchterne Leute. Und da steht da, widersteht dem Teufel. Du denkst, Mensch, ich kann doch nicht mal meinem Chef widerstehen, geschweige denn irgendwo dem Teufel zu widerstehen. Widersteht dem Teufel. Ein paar Tipps. Bleibe nie allein und werde nie ein Solo-Christ. Bleibe nie allein und werde ein Solo-Christ. Bleibe fest integriert in einer Gemeinde von Christen. Hochinteressant, man könnte aus dem Naturbereich manches so sagen, wie Fische beispielsweise, ich bin ja Angler, das wisst ihr, wie die zusammen im Schwarm sind und dann selbst gegenüber Haien und so weiter da geschützt sind. Und hochinteressant, wer sich von der Herde weglockern lässt, der kommt fromm um oder wird eigenartig. Mit großer Macht und viel List ist davon die Rede. Das ist nur eine Form. Er ändert seine Form. Er kann auch aus leisen, frommen Sohlen kommen. Er kann sich sogar verstellen in einen Engel des Lichts, sagt Paulus mal im Korintherbrief. Er kommt ganz fromm. Und ich habe schon manche Frommen voll auf die Nase fallen sehen, weil sie unnüchtern wurden. Und weil sie nicht wussten, dass es auch eine Gefahr von der ganz frommen Seite gibt. In der Tat. Das heißt, dass ich zum Beispiel Zweifel am Wort Gottes habe. Oder dass mir die Fehler der Mitchristen auf einmal so groß werden, dass ich mit ihnen nicht mehr zusammenkomme. Dass ich, Mensch, mit dem wenigstens mehr zu tun habe. Auch das sind Möglichkeiten. Wir haben einen großen Feind, aber wir haben einen noch größeren Freund. Und das ist unser Herr. Ich habe heute Morgen nochmal, und damit schließe ich, in Epheser 6 geschaut. Da heißt es, werdet stark in der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Stärke. Und dann wird aufgezählt, was er uns schenkt, damit wir das können. Widersteht dem Teufel, würde ich ja nie tun. Können. Aber er schützt uns und er gibt uns das. Wisst ihr, wenn ich das mit dem letzten Wort sagen sollte, was für uns ganz entscheidend ist, damit wir auch widerstehen können, das ist das, was Jesus den Jüngern in Johannes 15 gesagt hat. Bleibet in mir. Bleibet in mir. Das ist das Wichtigste. Und dann kann manches sich im Leben ereignen. Das ist nicht das Entscheidende. Bleibt in mir. Dann bleiben wir gut unterwegs. Das wünsche ich mir und euch. Amen.